Meine lieben Freunde, ich melde mich jetzt am Abend des Sonntags, des Palmsonntags, um ein bisschen einen Vorausblick zu geben, was jetzt in dieser ganzen Karwoche überhaupt passiert und so ein paar Sachen dazu zu sagen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich. Wir fangen es ein bisschen anders an, aber das sind Sie eh gewohnt, wenn Sie hier zuhören. In Österreich geht es jetzt total nett zu. Und zwar geht es so zu, wie es überall zugeht. Wenn Situationen sind, wo die Bevölkerung Angst hat, dann gibt es natürlich Leute, die das ausnutzen wollen. Ist ja völlig klar. Gut, jetzt haben wir also eine total geniale Idee. Wir schnitzen uns selber ein Corona-App. Und dieses Corona-App, das war noch der gestrige Stand, also jeder, der da überhaupt hinausgeht, der muss also das App auf seinem Handy haben und da wird man dauernd getrackt und so weiter und so fort. Jetzt ist der Punkt dabei folgender, dass es ein gesamteuropäisches Projekt gibt unter der Leitung des hervorragenden Fraunhofer Instituts in Deutschland, das in die gleiche Richtung geht, nur mit der Spezialität, dass dort der Datenschutz und die Anonymisierung wirklich gewahrt bleibt. Also das kann man heutzutage sehr, sehr einfach machen. Das ist kein Problem. Österreich dagegen will sich selber was schnitzen oder hat sie in einem Schnellschuss was schnitzen lassen mit einer ganz schönen Sache, nämlich auf der Ebene, dass das über die Microsoft Cloud funktionieren soll. Und damit ist eigentlich schon alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Eine ganz spannende Geschichte. Also heute hat es einen Proteststurm gegeben und siehe da, jetzt verändern sich die Dinge schon. Ne? Jetzt soll das also schon wieder wegkommen. Das muss jetzt nicht mehr sein. Und es ist doch eine schöne Sache. Also da wehren sich dann Leute, die sagen, also das braucht man jetzt auch wieder nicht. Man kann das machen, man kann sinnhaft machen, man kann Menschen zum Beispiel darüber informieren, dass sie in Kontakt waren mit einem Menschen, der Corona-positiv getestet wurde, kann man machen. Und man kann es auch so machen, dass man es als eine Massenüberwachung verwendet. Und da sind jetzt die Unterschiede dazwischen sehr, sehr feine und sehr, sehr technische. Da gibt es jetzt 100.000 Leute, die sich damit beschäftigt haben und hervorragend beschäftigt haben. Und das ist so ein Punkt, den ich einfach mal erwähnen wollte, wo Freiheit einfach immer bezweifelt wird. Und es ist eine Geschichte, die pausenlos vorkommt. Freiheit wird dauernd bezweifelt. Wird nicht nur bezweifelt, sondern soll dauernd weggenommen werden. Da will jemand wichtig sein. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, erlebe ich hier dauernd beim meinem Podcast, dass Leute gibt, die verstehen das System Internet nicht und glauben, mich anrufen zu müssen, ich habe sonst nichts zu tun, um mir zu erklären, was ich alles falsch gesagt habe und was ich alles jetzt sofort richtig stellen muss. Darüber freue ich mich immer besonders, weil das ein schönes Zeichen ist, welches Geisteskind so eine Person ist und ja, ich reagiere einfach nicht drauf. Gut, wurscht. Natürlich sage ich Dinge auch falsch, aber das heißt noch lange nicht, dass sich jemand in die Position begeben darf, mir vorzuschreiben, was ich zu sagen habe. Sie merken den Unterschied. Ja? Gut, also jetzt sind wir da hier in dieser Karwoche drinnen. Jesus kommt nach Jerusalem. Wissenspalmen und Wache und super, toll, unser König und so weiter und so fort. Nun, das ist erstens mal für die Zeit nicht sehr ungewöhnlich. Es hat ganz viele Leute gegeben, die sich selbst als Messias bezeichnet haben oder von anderen als Messias bezeichnet worden sind. In der Tat gab es noch vor ein paar Jahren einen sehr, sehr alten Herrn in Israel, der von seinen Anhängern als der Messias bezeichnet wurde. Man hat auch immer wieder irgendwelche Bilder und also so Fotos, Plakate von ihm gesehen, wenn man in Israel war. Das war ein Rabbiner, der wahrscheinlich wirklich besonders begabt, besonders gescheit, besonders gut war. Also das mit dem Messias selber ist also jetzt noch nicht so was Besonderes. Dagegen natürlich die Ausrufung zum König von Israel ist ein Irrsinn. Aber die für uns heute interessante Frage ist eine ganz andere. Warum ist Jesus überhaupt dort? Also warum zieht er dorthin? Naja, einfacher Grund, es kommt zum Passafest. Gut. Wenn Sie jetzt ziemlich am Anfang von der Bibel nachschauen, dann sehen Sie dort im zweiten Buch Mose, Buch Exodus, die Geschichte, dass Israel, also die Hebräer zunächst einmal ganz furchtbar unterdrückt werden, man will sie umbringen. Der Pharao sagt zuerst einmal sogar den Hebammen, bringt die ganzen jüdischen Buben um und die tun das aber Gott sei Dank nicht. Und sie stehen unter furchtbarem Druck und werden also fertig gemacht bis zum geht nicht mehr. Dann kommt dieser Herr Mose und der flüchtet in die Wüste und Gott begegnet Gott und Gott wählt ihn aus und sagt, er werde mit dir sein und du sollst jetzt mein Volk da herausführen. Und dann gibt es alle möglichen Sachen und das geht immer so hin und her, das sind die sogenannten ägyptischen Plagen. Und nach jeder Plage sagt der Pharao, na gut, schleicht euch. Und ein paar Tage später überlegt er sich wieder und sagt, na, ihr bleibt tot da. Und das geht so hin und her bis zur letzten der ägyptischen Plagen, der Tötung der Erstgeburt. Das ist jetzt so, also die Hebräer schlachten alle ein Lamm und schmieren die Pfosten ihrer Häuser damit an. Und deswegen geht der Würgeengel an ihnen vorbei, an diesen Häusern vorbei, währenddem also die ägyptischen Kinder sterben. Eine ganz, ganz, ganz furchtbare Geschichte, die aber darin mündet, dass die Israeliten flüchten dürfen. Gut, wie kommt jetzt so eine grauenvolle Geschichte überhaupt hinein in das Alte Testament? Das ist eine sehr einfache Erklärung. Eigentlich ist, das merken Sie hoffentlich, haben Sie ein schönes Wetter, Ostern respektive Passa ein Frühlingsfest. Und im Bereich Israel war das so, beziehungsweise auch im vorisraelitischen Bereich, also so irgendwelche semitischen Gruppen in der Gegend rumgelaufen sind mit ihren Schaferln, war die Sache so, es gibt einen Weidewechsel. Das können Sie im Resten noch immer beobachten bei uns in den Alpen, im Almauftrieb und Almabtrieb, wo also schon das gesamte Vieh zuerst einmal auf die Hochweiden, auf die Alm halt gebracht wird und dann wieder runter. Das Ganze können Sie heute allen Ernstes noch auf der arabischen Halbinsel, aber bis hin nach Jordanien beobachten, dass zweimal im Jahr dann aber nicht nur die Tiere und ein paar Hirten, sondern es wirklich die ganze Familie wechselt. Nebenbei bemerkt ein Hintergrund zu den Kriegen im Jemen, weil die Kolonialmächte, also auf gut Deutsch England, als die gegangen sind mit der Grenzziehung, alle diese Weidewege durchschnitten haben, was zu unlösbaren Problemen für die ansässige Bevölkerung geführt hat. Nebenbemerkung. Auf jeden Fall ist das etwas Normales. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten zieht man irgendwo anders hin. Und man zieht also logischerweise im Frühling und im Herbst. Gut, und im Frühling gibt es also ein Fest. Das ist der Vorläufer des Pessachfestes. Und man zieht los und macht jetzt etwas ganz Spezielles. Man lässt die Pfosten des Zeltes zurück, die Eingangs, also das sind ja große Zelte, das sind nicht diese Zwei-Mann-Zelte fürs Camping oder so, sondern da leben ja wirklich Leute drin. Die haben sozusagen einen Eingang und an diese Pfosten lässt man zurück und beschmiert sie mit dem Blut eines Opfertieres. Die Idee dahinter ist folgende: Dämonen, die diese Gruppe verfolgen, also das ist der Dämon des Verdurstens, des Verhungerns, des Krankwerdens, von irgendwelchen Unfällen, das sind alles Dämonen damals, alle Krankheiten und Unglücksfälle, die sind da, bleiben dort bei dem Blut, ja, und verlieren sozusagen die Gruppe aus dem Blick. Also die müssen dann schnell sein und sind weg. Israel erlebt so etwas, nämlich die Flucht der Mose-Schar, der Mose-Gruppe aus Ägypten, die sehr, sehr, sehr schnell sein müssen. Also einmal macht ihnen Gott sozusagen die Tür auf und sie können hinaus und wer so weit ist, dass er losrennt, richtig gehend läuft, der kommt in die Freiheit und die warten, bis das Brot fertig gebacken ist, die bleiben zurück und lösen sich auf. Das ist jetzt eine Erinnerung und man nimmt nun in späterer Zeit diese dunkle Erinnerung aus der Nomadenzeit heraus, des Beschmierens der Pfosten des Zeltes, um die Dämonen abzulenken, tut das hinein in die Mose-Geschichte und aus diesen Dämonen wird dann ein Würgeengel, der dann an den Häusern vorbeizieht. Das ist die Genealogie dieser ganzen Geschichte und findet jetzt dann natürlich statt, und zwar so, dass alle sozusagen ein Lamm haben, Osterlamm, und es muss also aber im Tempel geopfert, sprich geschlachtet werden. Man kriegt das Tier mit, also das wird dort nicht vernichtet. Also die ganzen Opfer waren immer nur so, dass man das Blut in die Erde hat rinnen lassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das Blut rinnt in die Erde hinein und Ruhe ist. Dann ist es an Gott zurückgegeben. Das Fleisch wird gegessen. Oh nein, man kann sich das nicht leisten, man kann es nicht pausenlos irgendwelche Tiere da opfern im Sinne des Vollopfers. Das hat man nur ganz selten gemacht und nur rituell gemacht, aber die ganzen anderen Opfer sind natürlich einfach das Blut, wird in die Erde gegossen und aus. Blut deswegen, weil es Blut der Sitz des Lebens ist, was wir sagen, das Herz ist im orientalischen Bereich das Blut. Gut, jetzt haben wir also jedes Jahr, wenn es irgend geht ein halbwegs frommer Jude nach Jerusalem hinauf mit seinem Schaferl, das wird dort geopfert und man feiert den Sederabend, den Vorabend des Auszugs miteinander und erinnert sich an die Befreiungstat aus Ägypten. Und an dieser Stelle wird die Sache ganz spannend. Jesus kommt dorthin und er bietet eine Befreiung an. Er bietet schlicht und ergreifend die Befreiung vom Tod an. Ganz klar, vielleicht sage ich das sogar zu selten, die Sünde ist der Tod. Der Tod ist die Sünde. Okay? Weil Sünde ist etwas, was das Leben klein macht, niederdruckt, die Luft rausdrückt, etc. Das ist haargenau das Gleiche. Das heißt, meine Lieben, das Angebot Jesu ist das Angebot des Lebens. Dieses Leben braucht aber Freiheit. Klar? Weil du kannst nicht in Gefangenschaft wirklich volles Leben haben. Du kannst es nicht in einer Diktatur haben. Du kannst es nicht in Angst haben. Das geht alles absolut total nicht. Absolut nicht. Das heißt jetzt Folgendes, meine Lieben. Das Angebot des Lebens ist immer im Gleichklang mit der Freiheit. Deswegen nun das Hinaufziehen zum Passafest, wo dann eben Gründonnerstag und so weiter und so fort, das Zusammensitzen mit den Freunden. Das heißt, meine Lieben, das Entscheidende ist, hier kombiniert sich das Grundanliegen Gottes an die Menschen, nämlich die Freiheit, der Schutz, die Befreiung, das Leben selbst. Deswegen ist Jesus dort. Und was wir jetzt in dieser Woche erleben werden, ist eine ganz furchtbare Geschichte, weil keiner dieser Menschen auf das Leben selbst schaut, sondern schauen alle immer auf irgendwelches politisches Klüngelwerk oder den eigenen Vorteil oder die eigene Angst. Es gibt eben diese eine Frau, die namenlose Frau, die Jesus salbt, kommt dann noch, die ist die einzige, die das tut, was richtig ist. Nämlich auf das Leben schauen, jemand anderen einfach was Gutes tun. Okay? Das ist wahrer Glaube. Anderen Menschen einfach was Gutes tun. So übersetzen wir Glauben in unser eigenes Leben. Das Leben selbst, wo es nur geht, zu fördern. Darum geht es. Jesus geht hinein in die normale Welt und die normale Welt, da ist das Leben scheißegal. Das muss man mit dieser Deutlichkeit sagen. Das normale Leben ist immer eines ausgerichtet darauf, ich möchte stark sein. Ich möchte, was weiß ich was sein. Ich möchte bla bla bla, weil dann brauche ich mich niemals meiner eigenen Angst stellen. Dann brauche ich mich nie meiner eigenen Sterblichkeit stellen. Ich suche alles, was nur irgend geht, was mir Sicherheit gibt, völlig wurscht, was das für ein Blödsinn ist. Ja? Völlig gleichgültig, aber die Menschen sind so. Wir sind so und wir bekommen ein Befreiungsangebot, dass der Tod an uns vorbeigeht, weil wir befreit werden. Befreit werden vom Tod, befreit werden vom Würgeengel. Aber wir brauchen kein Schaf, das man schlachtet und irgendwo es irgendwie mit dem Blut anschmiert, sondern wir brauchen nur zu sagen, Ich bin dein, mein lieber Herr Jesus. Gesegneten Abend uns allen.